Liebe Gemeinde, verehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder in Christus Jesus. Schon seit Wochen habe ich mich auf diesen Sabbat gefreut, denn ich war schon lange nicht mehr bei euch hier in Günzburg. Und mich verbinden mit euch die besten und wertvollsten Erinnerungen, Erfahrungen, die Gott uns hier geschenkt hat, und freue mich jedes Mal, wenn ich daran denke, dass wir hier in dieser Stadt heute eine Gemeinde haben. Ich freue mich, bei euch zu sein, und mein Wunsch ist, und ich glaube fest daran, dass es auch so ist, dass auch unser Herr Jesus bei uns ist. Und dass nicht ich, sondern dass er zu uns sprechen soll, zu unseren Herzen, durch sein Wort, durch seinen Geist. Vor einem Monat haben wir ein neues Jahr begonnen. Das Jahr 2015 ist Geschichte. Aber es ist so, dass auch in der Presse das so gesehen wird und so kommentiert wird, dass das Jahr 2015 kein Jahr war wie jedes andere. Zum Beispiel hat der Spiegel in seiner Jahreschronik es mal so formuliert: Das Jahr 2015 wird in die Geschichte eingehen. Im Jahr 2015 hat nach der Zeitenwende von 1989-90 die nächste Epoche begonnen. Im Jahr 2015 sind so viele einschneidende und bedeutende Dinge geschehen auf der Welt, dass diese so entscheidend sind, dass sie vergleichbar sind mit dem Fall der Mauer. Wir haben eine weltweite Flüchtlingskrise. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Religionskriege, grausame Dinge, die Tag für Tag geschehen. Und wir erleben in den Medien auch die Ratlosigkeit von Frauen und Männern, die als führende Persönlichkeit Länder lenken sollen. Und niemand, die erfahrensten Staatsmänner dieser Welt, können nicht sagen, was die wirkliche Lösung ist für die Herausforderungen, die wir heute kennen. Es war der Altbundespräsident Gustav Heinemann, der einmal gesagt hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Er glaubte an den Herrn Jesus und er wartete auf seine Wiederkunft. Und er erlebte mit vielen anderen, wie ein System nach dem anderen durch die großen Umwälzungen des Zweiten Weltkrieges verschwanden und eine neue Weltordnung begann. Die ganze Heilige Schrift ist nichts anderes als ein Dokument dafür, dass Gott die Geschichte lenkt. Es ist ein Aufstieg und Niedergang der verschiedenen Kulturen und Epochen. In dieser Zeit haben wir als weltweite Gemeinde mit einem ganz bestimmten Wort das neue Jahr begonnen. Und dieses Wort ist ein Gebet an unseren Herrn Jesus. Das Gebet oder dieser Satz stammt aus dem Gebet des Vaterunser, das uns unser Herr gelehrt hat: Dein Reich komme. Jedes Mal, wenn wir schreckliche Dinge erleben, wenn persönliche Katastrophen da sind in der Familie oder wenn wir am Sterbebett eines lieben Menschen stehen, bei einer Beerdigung dabei sind, einen lieben Menschen verloren haben, dann sagen wir und seufzen und sagen: O Herr, komm doch, mach doch ein Ende mit dem ganzen Leid, mach ein Ende diesen Religionskriegen, mach ein Ende dem Leid, den vielen Tränen, den Enthauptungen, den Entführungen, den Vergewaltigungen, den Kreuzigungen. Die Zahl der Christen weltweit, die verfolgt werden, hat sich in dem letzten Jahr verdoppelt. Aber was bedeutet das, wenn wir sagen, dein Reich komme? Natürlich bedeutet es in erster Linie, dass wir uns danach sehnen, dass endlich alle menschlichen Reiche zu Ende sind und dass unser Herr kommt und dass das Reich Gottes sichtbar wird. Damit wir diese Bitte aber richtig verstehen, müssen wir zunächst einmal den Zusammenhang beachten, das Vaterunser. Als Jesus als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, haben die frommen Juden jeden Tag das sogenannte 18-Bitten-Gebet gesprochen. Dieses 18-Bitten-Gebet wird seit Jahrtausenden gesprochen im Judentum und wir können davon ausgehen, dass auch in der Familie Jesu die Mutter Jesu und Josef und seine Brüder und Schwestern, dass sie dieses Gebet auch vielleicht 3 oder 4 Mal am Tag gesprochen haben, das 18-Bitten-Gebet. Interessant ist, als die Jünger Jesus gefragt haben und gebeten haben, Herr, lehre uns beten, sprach Jesus nicht das 18-Bitten-Gebet. Es ist ein sehr schönes Gebet, es ist ein erhabenes Gebet, das 18-Bitten-Gebet. 27 Mal wird in diesem Gebet Jahwe, Gott Jahwe genannt, sein höchster Name. 13 Mal wird Gott erwähnt und 11 Mal wird Gott Vater, zweimal wird Gott auch Vater genannt. Interessant ist, als Jesus seinen Jüngern die Frage beantwortet hat, wie man beten soll, sprach er kein langes Gebet, sondern das Vaterunser. Und in diesem Vaterunser spricht er ein einziges Mal Gott an und nennt ihn Vater. Jesus hat damit eine wichtige Auswahl getroffen und hat bewusst gemacht, er ist deshalb auf diese Welt gekommen, damit wir Menschen begreifen, dass Gott wirklich unser Vater ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, jedes Mal, wenn du die Hände faltest, auf die Knie gehst oder vielleicht im geschäftigen Alltag an Gott denkst, darfst du wissen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das Erste, woran wir denken sollten bei jedem Gebet, ist, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Ich darf Vertrauen zu ihm haben. Ich darf mit einem offenen Herzen zu ihm kommen. Vater bedeutet, da ist jemand, der kümmert sich um mich. Er nimmt Anteil an meinen täglichen Sorgen. Er nimmt wahr, was mich bewegt. Er sieht meine Freuden, meine Sorgen, meinen Schmerz. Und deshalb muss das Erste sein, dass uns die Liebe Gottes bewusst wird. Aber Vater bedeutet auch, dass Gott mir sagen darf, wo es lang geht. Er darf mir sagen, was in meinem Leben geschehen soll und was nicht geschehen soll. Bezeichnend ist auch, dass Jesus nicht gelehrt hat, seine Jünger zu beten, mein Vater, sondern unser Vater. Natürlich beten wir persönlich zu Gott und wir sehen uns in unserer Beziehung zu Gott. Aber Gott möchte, dass wir jedes Mal, wenn wir die Augen zumachen und beten, wenn wir zu ihm kommen, uns bewusst wird, wir stehen nie alleine vor ihm, sondern auch unser Nächster steht vor ihm. Familienangehörige, Kinder stehen vor ihm, unsere Gemeinde steht vor ihm, unsere Nachbarn stehen vor ihm. Wir haben eine Verantwortung. Übrigens noch in Klammern vermerkt, es ist hochinteressant, es gibt eine Parallele zwischen den 10 Geboten und dem Vaterunser in der Struktur. Bei den 10 Geboten wissen wir, es geht um 2 Steintafeln ursprünglich und auf der ersten Steintafel sind 4 Gebote und sie regeln unsere Beziehung zu Gott. Zunächst einmal geht es um Gott, nicht um uns. Und auf der 2. Steintafel sind die 6 Gebote, sie beziehen sich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Vater und Mutter und Eigentum und Ehe und all die Fragen, die uns beschäftigen. Beim Vaterunser ist es genauso. Am Anfang stehen nicht unsere Bedürfnisse, nicht einmal unser Dank, sondern am Anfang steht der Name Gottes, der geheiligt werden soll, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Es geht zunächst einmal um die Anliegen Gottes. Und erst dann kommen die Bitten in Bezug auf unsere irdischen persönlichen Bedürfnisse. Also wir haben diese Zweiteilung und bei beiden, sowohl bei den 10 Geboten als auch bei dem Vaterunser, geht es immer zuerst um Gott und nur in zweiter Linie um uns Menschen. Dein Reich komme ist die zweite Bitte im Vater unser. Und Jesus hat uns dieses Gebet nicht gegeben, damit wir es 25 Mal hintereinander sprechen oder immer dieses Gebet sprechen, sondern er wollte damit Prinzipien zum Ausdruck bringen. Eigentlich beinhaltet das Vater unser alles, was ein Gebet zu beinhalten hat, wenn wir es genauer betrachten. Auch die Fürbitte ist drin, denn wir sprechen vom Unser. Wir beziehen den Mitmenschen mit ein. Und wieder einmal bin ich fasziniert von der wunderbaren Weisheit Jesu und Weisheit Gottes. Er hat in 10 Geboten, in 10 Sätzen niedergelegt und festgelegt für uns, was für unser Leben wichtig ist. Und ihm den Vater unser in ein paar Sätzen zusammengefasst, alles, was unsere Beziehung zu Gott betrifft und was Gottes Anliegen sind und was unser Anliegen sind untereinander. Es ist wirklich beeindruckend. Aber jetzt kommen wir zu dieser zweiten Bitte, dein Reich komme. Was bedeutet das für uns? Zunächst einmal stellen wir fest, dass das Thema Reich Gottes ein ganz wichtiges, ein zentrales Thema der ganzen Heiligen Schrift, des Alten und Neuen Testamentes ist. Schon in den Psalmen steht ganz deutlich, des Herrn ist das Reich, im Psalm 22 oder im Psalm 145. Aber nicht nur dort. Ich nenne zum Beispiel den Propheten Daniel. Da steht in Kapitel 2 und auch an anderen Stellen, dass das Reich Gottes ist. Das Reich ihm gehört und nicht dem Nebukadnezar und nicht den Persern und nicht den verschiedenen Mächten dieser Welt, sondern das Reich gehört ihm. In Daniel 7 lesen wir, dass der Menschensohn zu dem kommt, der ewig ist, der uralt ist, so steht es in der Luther-Übersetzung, und er empfängt von ihm das Reich. Und die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen. Ich mache einen kleinen Sprung. Als Jesus auf diese Erde kam, im Neuen Testament wird berichtet, als er nach seiner Taufe in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde, ist eine der größten Versuchungen, die Jesus begegnet sind, gewesen, dass der Teufel ihm sagte, du musst nicht ans Kreuz, du musst all das nicht erleiden, du bist doch gekommen, um das Reich wie zurückzuerobern. Und er zeigte ihm alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick. Und er sagte, ich gebe sie dir alle. Ich gebe sie dir, denn sie sind mein. Du musst dich nur einmal vor mir verbeugen und mich anbeten. Es ging um das Reich Gottes, als Jesus auf diese Welt kam. Es ging um die Wiederherstellung des Reiches Gottes. Deshalb sagte er, auch nachdem er diese Versuchungen alle besiegt hat und bestanden hat, sagt er, als er seine erste Predigt hielt, so steht es in Matthäus und auch in Markus, Jesus predigte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. In anderen Übersetzungen heißt es nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Evangelium und Reich Gottes, das ist identisch miteinander. Und wir wissen, als Adventgläubige in Matthäus 24 steht diese Verheißung Jesu, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich. Allen Menschen, allen Völkern zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und das Vaterunser endet noch einmal, endet am Schluss noch einmal mit dieser Formulierung, denn dein ist das Reich. Jesus kommt also auf das Thema noch einmal zurück, innerhalb dieses kurzen Gebetes. Denn dein ist das Reich. Jesus sagte auch seinen Jüngern, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es ist der Wunsch Gottes, dass wir sein Reich erleben. Er sehnt sich mehr als jeder von uns danach, dass wir bei der Wiederkunft Jesu, wenn er wiederkommt, und die Gläubigen verwandeln wird und die Gläubigen, die in den Gräbern liegen, erwecken wir zum ewigen Leben, dass wir dann zu seinem Reich, zu seinem sichtbaren Reich gehören. Es ist eures Vaters Wohlgefallen. Es macht ihm Freude. Das treibt Gott an. Deshalb hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Aber andererseits sagt Jesus auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er steht vor Pilatus und die Juden beschuldigen Jesus, dass er politisch aktiv ist. Und Jesus sagt zu Pilatus, du kannst ganz entspannt sein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Einerseits, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen mit Jesus, andererseits ist das Reich nicht von dieser Welt. Das ist so eine gewisse Spannung, in der wir sind. Schon da und doch noch nicht. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Als Jesus in diese Welt kam, als Mensch, als er Mensch geworden ist, kam das Reich Gottes zurück auf diese Erde mit seiner Person. Und das Gebiet des Reiches Gottes, heute schon, sind die Herzen der Gläubigen. Jeder, der Christus im Glauben annimmt, in dessen Herzen ist schon das Reich Gottes. Christus ist schon durch den Heiligen Geist und durch den Glauben an ihn gegenwärtig. Und das Reich Gottes ist in unseren Herzen, weil wir an ihn glauben. Deshalb sprechen wir vom Reich der Gnade. Man sieht das Reich Gottes noch nicht, aber es ist schon mitten unter uns und ist keine Konkurrenz zu den Reichen dieser Welt. Und das Reich der Herrlichkeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. In beiden Fällen, sowohl für das Reich der Gnade als auch für das Reich der Herrlichkeit gilt immer, da steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Bezug nehmend auf Daniel. Und wenn die Zeit erfüllt sein wird, die der Vater in seiner Allwissenheit Bestimmtheit hat, wird Christus wiederkommen und das Reich Gottes wird sichtbar werden. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann beten wir natürlich von ganzem Herzen, dass die Wiederkunft Jesu kommt. Aber wir bitten um noch mehr. Wir bitten darum, dass das Reich Gottes schon heute in unseren Herzen Gestalt gewinnt. Dass das Reich Gottes schon heute in unserer Gemeinde sichtbar wird. Dass das Reich Gottes schon heute in unserer Ehe, in unserer Familie sichtbar wird. Dass das Reich Gottes in unserer Umgebung sichtbar wird in der Weise, dass andere Menschen spüren, ganz gleich, was um uns herum geschieht, ganz gleich, was für Notsituationen entstehen, das Reich Gottes ist heute schon da und greifbar. Wenn Menschen uns kennenlernen, dass sie sagen, es lohnt sich doch, Gott zu vertrauen. Es gibt immer noch Frauen und Männer, die an einen lebendigen Gott glauben und deren Leben nach diesem Gott ausgerichtet ist. Aber wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass das Reich Gottes in unseren Herzen Gestalt gewinnt? Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Teil dieser Predigt. Im ersten Teil ging es darum zu klären, was bedeutet das eigentlich Reich Gottes? Aber im zweiten Teil geht es mir um die Frage, wie kann dieses Reich Gottes heute schon in meinem Leben Wirklichkeit werden? Denn wenn ich bete, dein Reich komme, dann lade ich Christus ein, mein Leben zu verändern. Wenn ich bete, dein Reich komme, dann lade ich ihn ein, dass sein Wille in meinem Herzen geschieht, in meinem Leben geschieht. Wie kann das geschehen? Durch uns nicht. Es ist das Werk Gottes. Wir betrachten die Geschichte der Menschheit von Anfang an und wir stellen Folgendes fest. Bei der Schöpfung hat Gott gesprochen und es wurde. Er sagte zum Beispiel, die Erde bringe hervor und er hat aufgezählt was. Es waren Pflanzen, es waren Tiere, Landtiere und Tiere in der Luft lebend oder Tiere im Wasser, aber interessant ist, als er den Menschen erschaffen hat, und so steht es auf den ersten Seiten der Bibel, da hat er selber Hand angelegt. Er hat uns geformt. Er hat den ersten Menschen selber mit seinen eigenen Händen geformt. Und er hat sich zu ihm hingebeugt und er hat ihm seinen Odem verliehen. Eine ganz tiefe Verbindung. Er sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Gott hat den Menschen geschaffen. Genauer genommen waren es die Finger Jesu, die uns geformt haben, wenn wir es genauer nehmen, weil im Neuen Testament steht, dass durch Christus alles geschaffen worden ist, was im Himmel und auf Erden ist. Natürlich war der Vater und der Sohn und der Heilige Geist beteiligt bei der Schöpfung. Interessant, eine zweite Begebenheit, und auf die möchte ich aufmerksam machen, als Gott sich seines Volkes erbarmt hat und sie in Ägypten waren, und sie waren ja noch gar kein Volk, sondern sie waren als Nachkommen Jakobs dort Sklaven. Und Gott den Mose zum Pharao geschickt hat, hat er ihm vorausgesagt, der Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Sein Herz ist hart, aber ich werde euch befreien. Und er schickte Plagen. Und bei der ersten und zweiten Plage ging es sogar so weit, und Gott hat es sogar erlaubt, dass der Satan das nachahmt, was Gott gemacht hat. Und die Zauberer des Pharao konnten diese ersten zwei Plagen nachahmen und haben damit eigentlich gesagt, das ist ja nur Blendwerk, was ihr da hier vorführt. Da ist ja nichts dabei. Das, was wir können, das wissen wir auch. Das können wir auch. Aber bei der dritten Plage, als es um die Stechmücken ging, und Stechmücken sind, wenn sie Milliarden sind, was Schreckliches, da haben auch die Zauberer des Pharao das nachahmen wollen. Und es ging nicht mehr. Ab der dritten Plage. Und dann sagen diese Leute, das waren Priester verschiedener Götter, und wir wissen ja, sie hatten eine sehr starke Totenverehrung auch in Ägypten. Da sagen diese Priester zum Pharao, pass auf, das ist der Finger Gottes. Der Finger Gottes. Was bedeutet das, der Finger Gottes? Hier greift Gott ein mit seiner Hand, so wie bei der Schöpfung. Und die Heiden erkennen das und sie sagen, hier ist der andere Macht im Spiel. Hier, das ist was ganz anderes als militärische Auseinandersetzungen oder wirtschaftliche Auseinandersetzungen. Ein weiteres Beispiel. Als das Volk Israel befreit wurde, aus Ägypten herauskam, in der Wüste war und am Berg Sinai war, hat Gott ihnen die 10 Gebote gegeben, so wie ich das vorhin schon erwähnt habe, mit den 2 Steintafeln. Und da steht im 2. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 18, er gab ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Schon wieder der Finger Gottes. Die Finger Gottes bei der Schöpfung, der Finger Gottes bei der Befreiung, der Finger Gottes bei der Gesetzgebung. Ich möchte eine weitere Episode daran erinnern. Der mächtige König, damaliger Herrscher, Belshazzar, Enkel von Nebukadnezar, sitzt mit seinen Großen und feiert. Und sie haben eine Linie überschritten. Sie haben die heiligen Geräte und Gefäße aus dem Tempel Gottes, den Nebukadnezar, die Nebukadnezar mitgenommen hat aus Jerusalem, entweiht. Und haben damit gesagt, die anderen Götter und auch dieser Gott aus Jerusalem, der geht uns nichts anders. Der ist kein Gott. Er hatte überhaupt keine Gottesfurcht mehr. Und dann erschienen plötzlich Finger an der Wand, die ein Mene, Mene, Tekel geschrieben haben. Der Finger Gottes. Und plötzlich ist dieser mächtige Herrscher der Welt wie ein kleines Kind, ängstlich, schlottert vor Angst. Seine Beine zittern und seine Mächtigen alle zittern vor Angst. Keiner kann sich erklären, was hier passiert und keiner weiß, was das bedeutet, bis dann Daniel kommt und ihnen offenbart, dass in dieser Nacht das babylonische Reich zu Ende ist, weil der Finger Gottes das bestimmt hat. Der Finger Gottes hat uns geformt. Der Finger Gottes hat die 10 Gebote auf Stein geschrieben. Der Finger Gottes hat einem Reich das Ende bereitet innerhalb einer Nacht. Und dann kommt Jesus auf die Erde. Und er heilt und segnet und befreit und verkündigt und ermutigt. Und was sagen die Menschen, die das nicht akzeptieren wollen? Sie sagen, dieser Mann treibt die bösen Geister aus durch deren Obersten, durch Satan. Sie unterstellen Jesus das, weil sie das nicht akzeptieren wollen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und was sagt Jesus? Er sagt, wenn ich die bösen Geister, und jetzt achten wir auf die Formulierung, wenn ich die bösen Geister durch Gottes Finger austreibe. Durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Denn es gab auch unter den Juden gläubige Menschen, die da also für Menschen gebetet haben, die besessen waren und so weiter. Und er sagt, wenn ich die bösen Geister durch den Finger Gottes austreibe, was ist der Finger Gottes? Was ist das, was uns immer wieder in der Heiligen Schrift begegnet? Die Antwort finden wir bei Jesus. Wir lesen, und ich lade euch ein, Matthäus 12, Vers 28 aufzuschlagen. Matthäus 12, Vers 28. Und da heißt es, das ist die Parallelstelle zu Lukas 11, und da heißt es, wenn ich aber, in Matthäus 12, 28, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Mit anderen Worten, überall dort, wo dieses Bild erscheint in der Heiligen Schrift, Finger Gottes, können wir davon ausgehen, dass hier das besondere Wirken des Heiligen Geistes beschrieben wird. Und für die Gegenwart und für das Wirken des Heiligen Geistes gibt es eine ganz breite Palette von Bildern im Neuen Testament und auch im Alten Testament. Wasser und Feuer und Taube und verschiedene andere Symbole, die alle die verschiedenen Wesensmerkmale oder Wirkungsweisen des Heiligen Geistes beschreiben. Und hier sagt Jesus, ich treibe die bösen Geister aus durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Finger Gottes. Und hier merken wir auch, wenn also da steht, dass am Berg Sinai mit seinem Finger die 10 Gebote in Stein gemeißelt hat, dann ist das für mich persönlich ein Hinweis für die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes. Übrigens, an dieser Stelle könnt ihr euch noch erinnern an die arme Frau, die vor Jesus gezerrt wird, weil sie versagt hat und beschämt wird und in die Mitte gestellt wird und eigentlich nach mosaischem Gesetz müsste sie gesteinigt werden. Und was tut Jesus? Mit seinem Finger schreibt er in den Sand. Er schreibt unsere Schuld, unsere Sünden schreibt Gott in den Sand. Sein Gesetz schreibt er in Stein. Er ist deshalb gekommen, um die Schuld wegzunehmen. So wie wenn man in Sand spielt und dort schreibt und es wegwischt und es existiert nicht mehr. Ein tiefes Bild, ein deutliches Bild. Es war damals ein Symbol dafür, was Jesus dann auch praktiziert hat mit diesen Menschen. Der Finger Gottes ist das besondere Wirken Gottes durch die Geschichte. Er stürzt Weltreiche und hebt Menschen empor. Er gibt sein Gesetz, er schafft uns Menschen, er rettet, er befreit. Und es ist immer so, dass die heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist am Wirken sind. Und das Wesen des neuen Bundes ist, und bitte beachten wir das, und das ist die Parallele hier zur Gesetzgebung, ich will mein Gesetz im neuen Bund in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. So steht es im Hebräerbrief im 8. Kapitel, Vers 10. Das heißt, das, was Gott schon einmal gemacht hat, bei der Gesetzgebung am Sinai, wiederholt sich im Reich Gottes der Gnade heute in unseren Herzen, indem er die Gebote nicht nur in ein Buch für uns geschrieben hat, das heißt, wir haben ein Buch, sondern er will, dass es unser eigen wird. Und im Propheten Hesekiel wird deutlich, dass dieses Wirken durch den Geist Gottes geschieht, durch den Finger Gottes. Denn es sagt, ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Gesetzen wandeln und meinen Willen tun. Hesekiel 36. Ich möchte mit euch einen Text lesen im 2. Korintherbrief, der das Ganze nochmal deutlich macht und zusammenfasst. 2. Korinther Kapitel 1. Und dort lesen wir Vers 21 und Vers 22, Kapitel 1, Vers 21 und 22, und da steht, Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben. Wir merken hier wiederum, das Wirken Gottes an uns wird beschrieben. Durch den Heiligen Geist werden wir festgemacht, versiegelt für ihn, unversehrlich gemacht, gesalbt, also zum Dienst beauftragt. Und der Heilige Geist, der Empfang des Heiligen Geistes ist für uns die Garantie dafür, dass wir Gottes Kinder sind und dass er uns freigesprochen hat. Und ich möchte mit euch 2. Korinther 3 und dort Vers 3 auch noch lesen, da heißt es, in 2. Korinther 3, Vers 3, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, achtet darauf, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Hier wird nochmal direkt Bezug genommen auf die Gesetzgebung, auf den Finger Gottes bei der Gesetzgebung und auf das Wirken des Heiligen Geistes als Finger Gottes in Anführungsstrichen in unseren Herzen, indem wir ein Brief Christi werden, indem der Charakter Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Das ist das Ergebnis. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir nicht nur darum, dass Jesus bald wiederkommt, sondern wir beten darum, dass Gott unseren Charakter verändert. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir darum, dass Gott sein Gesetz in unser Herzen schreibt, dass er unser Wesen verändert, dass Menschen erkennen, diese Frau, dieser Mann meint es ehrlich. Diese Frau kennt Gott. Wenn sie betet, dann ist das nicht ein Geleier. Dann ist das ein direktes Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Das ist das Ziel Gottes, dass heute schon sein Reich in unseren Herzen sichtbar wird und durch unser Leben und dass dadurch andere Menschen ermutigt werden, ihn auch zu suchen, denn wir sind ein Brief Christi. So haben wir es gerade eben miteinander gelesen. Gott möchte, dass wir einen Herzensgehorsam haben. Jeder andere Gehorsam taugt auf Dauer nichts. Wenn wir aus Zwang etwas machen, dann hilft es uns nichts. Und ich möchte hier anknüpfen an die Kindergeschichte. Das ist auch unsere Geschichte. Wir haben von Natur aus keine Lust, das zu tun, was Gott gefällt. Von uns aus haben wir keine Lust, Gott zu gehorchen. Von uns aus sehnen wir uns nicht danach. Unsere menschliche Natur zieht uns nach unten. Wir wollen was ganz anderes. Aber Gott kann ein neues Wesen in uns schreiben. Er kann uns diese Lust schenken, diese Einsicht. Und das beschreibt Ellen White im Buch Das Leben Jesu. Es ist eines meiner Aussagen, die ich mit am meisten schätze in ihrer Literatur. ich zitiere das hier, wahrscheinlich kennt ihr das, aber es ist mir wichtig. Da heißt es, aller wahre Gehorsam entspringt dem Herzen. Auch bei Christus war es eine Herzenssache. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, wird Christus sich so mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren und unser Herzen und Sinne so mit seinem Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, unsere eigenen Absichten verwirklichen. Das heißt, und das habe ich so oft erlebt, da steht ein Mann vor mir und ich durfte erleben, dass er gläubig wurde, dass er sein Herz Christus übergeben hat und er hat gesagt, ich kann mich selbst nicht begreifen. Ich habe als Mensch ohne Gott halbe Nächte nur vor dem Fernseher verbracht und er hat mir deutlich gemacht, was er da dabei alles angeschaut hat. Er sagte, ich habe ganz anders gelebt und heute ist es für mich ein Herzensbedürfnis, mit anderen Menschen die Bibel zu lesen. Es ist für mich ein Abenteuer zu erleben, wie andere Menschen durch mich Christus kennenlernen. Und ich kann euch sagen, ich kenne ihn jetzt schon seit Jahrzehnten inzwischen und er hat viele, viele Menschen zu Christus geführt. Er war ursprünglich ein Mensch, dem man eigentlich in einer dunklen Gasse nicht begegnen wollte. Aber Gott hat ihn völlig verändert. Und das ist das Wirken Gottes. Und deshalb ist auch das Ziel dieser Predigt und das Ziel des Wortes Gottes, dass wir Mut haben, dass wir nicht immer darauf schauen, wie schwach wir sind und wozu wir überhaupt keine Lust haben und was wir alles nicht können, sondern dass wir auf ihn schauen und dass wir jeden Tag bewusst beten, dein Reich komme und damit Jesus einladen und den Heiligen Geist einladen, dass unser Wesen verändert wird, dass sein Gesetz, dass sein Wille in unser Herzen geschrieben wird. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt die Geschichte von zwei Jungs aus der Schweiz erzählen. Und ihr lieben Kinder, ihr müsst auch schön aufpassen. Der eine Junge heißt Stefan, er ist 8 Jahre alt und er hat einen kleinen Bruder und der heißt Michael. Sie leben in der Schweiz. Michael ist wahrscheinlich so 2,5 Jahre alt und Stefan ist 8 Jahre alt. Und es gibt großen Kummer in der Familie, denn Michael ist sehr krank. Und Stefan ist sehr traurig, weil er Angst hat, dass sein kleiner Bruder sterben wird. Er weiß nämlich, dass der Michael irgend so was, ein böses Gewächs im Kopf hat. Und das müsste beseitigt werden, aber die Familie hat nicht das Geld. Diese Operation ist so kompliziert, sie kann nur in England, in London durchgeführt werden, nur von einem ganz bestimmten Spezialisten, wenn es überhaupt eine Chance für ihn geben soll. Und Stefan ist sehr bedrückt. Er liebt seinen kleinen Bruder. Und er sitzt in seinem Zimmer und die Tür ist ein bisschen offen und er hört, wie seine Eltern sich unterhalten, voller Traurigkeit. Und wie sein Papa sagt, ich kann ja nicht mal unsere Rechnungen alle bezahlen, wir werden wahrscheinlich umziehen müssen in eine viel einfachere Wohnung. Und woher sollen wir auch noch das alles bezahlen? Und er seufzt und sagt, nur noch ein Wunder kann uns retten. Und wisst ihr was, der Stefan, der entschließt sich, und geht zum Schrank und holt eine Schatulle heraus. Und da ist alles, was er angespart hat. Und er kippt es auf den Tisch und zählt es dreimal durch. Und es ist jedes Mal dasselbe Ergebnis. Das sind 5 Franken und 30 Rappen. Und die steckt er ein und er verschwindet. Ungefähr 500 Meter weiter von der Wohnung entfernt ist eine Apotheke. Und Stefan geht in die Apotheke, denn er will ein Wunder kaufen. Er geht zum Apotheker und er will ein Wunder kaufen. Aber das Problem ist, der Apotheker, der beachtet ihn gar nicht, weil er gerade mit einem Herrn in einem intensiven Gespräch ist. Und Stefan hat laut genug gegrüßt, aber keiner hat ihm zurückgegrüßt. Und er steht da an der Theke und keiner nimmt Notiz von ihm. Und er räuspert sich und keiner schaut ihn an. Und mit seinen Turnschuhen macht er so ein paar Geräusche auf dem Boden, so Quietschgeräusche, Aber immer noch schaut ihn keiner an. Dann kommt ihm eine gute Idee und er holt eine Münze raus aus der Tasche und lässt sie fallen. In dem Augenblick schaut der Apotheker zu ihm und sagt, na mein Junge, was möchtest du? Und der Junge sagt, und er sagt, ich bin gerade hier im Gespräch mit meinem Bruder, der hat mich gerade besucht, der wohnt im Ausland. Und dann sagt der Junge, ja, Herr Apotheker, und ich will auch mit Ihnen über meinen Bruder sprechen. Und dann sagt er, was möchtest du? Und dann sagt er, ich möchte von meinem Bruder ein Wunder kaufen. Was meinst du damit? Und dann sagt er ihm, ja, er ist sehr krank und da ist irgendwas, wächst in seinem Kopf und das muss weg. Und hier habe ich mein Geld und er legt sein Geld auf die Theke. Ich möchte ein Wunder kaufen. Was kostet ein Wunder bei Ihnen? Denn meine Eltern haben gesagt, nur noch ein Wunder kann ihn retten. Und sie haben kein Geld. Der Apotheker schaut ihn an, seufzt tief und sagt, mein Junge, hier in diesem Haus und in dieser Apotheke verkaufen wir keine Wunder. Wir haben keine Wunder. Wir haben nur Arznei, Medikamente. Aber das, was du suchst, kann ich nicht, dir nicht anbieten. Der Stefan bekommt Tränen in die Augen und sagt, und ich werde versuchen, noch mehr Geld zu bringen, aber ich brauche dieses Wunder für meinen Bruder. Und dann dreht sich der Fremde zu ihm und schaut ihn an und sagt, ja, was für ein Wunder braucht denn dein kleiner Bruder? Und dann erzählt er ihm noch einmal, was ihm fehlt. Und dann sagt der Mann zu ihm, komisch, das ist genau der Preis, die 5 Franken und 30 Rappen sind genau der Preis für ein Wunder für einen kleinen Bruder. Kannst du mich mal zu ihm bringen? Dieser Mann, der Bruder des Apothekers, ist der berühmte Neurochirurg aus London. Sie gehen zur Familie, er lernt den kleinen Jungen kennen. Sie beschreiben die Symptome und zeigen ihm die Krankenblätter. Und der berühmte Neurochirurg Dr. Eric Dengur organisiert alles. Der Junge wird nach England gebracht, in dieses berühmte Krankenhaus. Er selbst operiert ihn. Und nach kurzer Zeit ist der kleine Michael wieder zu Hause und vollkommen gesund. Die Eltern können es noch nicht fassen. Das Krankenhaus hat alle Kosten übernommen. Und dann, Stefan sitzt in seinem Zimmer, die Tür ist ein bisschen offen, er will ja immer mithören, was die Eltern reden. Und dann hört er, wie der Vater sagt, das kann ich noch immer nicht glauben. Und die Mutter sagt, das ist wirklich ein Wunder. Ich möchte nur gerne wissen, was es gekostet hat. Und der Stefan schmunzelt und sagt sich, ich weiß, was es gekostet hat. 5 Franken und 30 Rappen. Liebe Gemeinde, das ist auch unsere Geschichte. Keiner von uns ist in der Lage, in seinem eigenen Leben oder im Leben eines anderen den Krebsschaden der Sünde zu beseitigen. Wir sind alle befallen, alle. Aber es gibt einen, der das kann. Er kann dieses Wunder in unserem Leben bewirken. Er kann die Dämonen unseres Lebens vertreiben. Er will unsere Schuld in den Sand schreiben. Er will seinen Willen in unser Herzen geben. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir alles geben und der Glaube eines Kindes. Dein Reich komme, auch in meinem Leben. Amen.